Das ist ein Radio 1 Podcast. Mehr Informationen auf radio1.ch. Doppelpunkt wird Ihnen präsentiert von der IM43 AG. In Immobilienfragen beraten wir Sie individuell, kompetent und aus einer Hand. www.im43.ch.
Zwei Tage vor der amerikanischen Präsidentschaftswahl. Letzte Analyse live aus dem Studio 1 von Radio 1 mit zwei Experten. Am Mikrofon der Roger Schawinski. Am Dienstag, also der Tag, auf die ganze Welt anfiebert, die amerikanische Präsidentschaftswahlen, noch zwei Tage. Bei mir im Studio zwei Experten, der Louis Perron, er ist Politologe, und der Reinhard Meyer, er ist ehemaliger USA-Korrespondent von der NZZ, auch in Russland ist er Korrespondent und in Deutschland. Also, danke vielmals, live aus dem Studio an diesem Sonntagmorgen. Die Ausgangssituation, Louis, wie siehst du es?
Ja, es ist auf einmal wieder knapp geworden. Ich glaube, eine Zeit lang hat man gemeint, ja, der Mist ist gehardelt. Und jetzt irgendwie nach der FBI-Geschichte auf einmal jeder interessiert das. Also letzte Woche, glaube ich, jede Sitzung hat so geändert, dass man mich gefragt hat, und jetzt, wer gewinnt?
Also, die Situation ist noch unklar. Was meinst du, Reini?
Ich bin einverstanden. Ich finde es auch unklar. Ich finde, es ist beunruhigend, wie unklar dass das ist. Weil es ist so knapp, dass schon in der ganzen Vorwahl hat man gesehen, wie unberechenbar auch die Wahl ausgeht. Niemand hat ja damit gerechnet, dass der Trump je könnte Kandidat werden. Und jetzt ist er es. Und vor zwei Wochen hat man noch gemeint, ja, die Sache ist, der Mist ist gefahren. Hillary Clinton gönnt, und jetzt sieht es plötzlich wieder anders aus.
Also gut, wir haben eine Umfrage zu den New York Times. Gehen wir zuerst einmal. Dort wird die Wahrscheinlichkeit von einer Hillary Clinton-Wahlsieg mit 85% wird dort eingeschätzt. Also recht hoch. Anders bei 538 von Nate Silver, der ja eigentlich der Expertin ist, der sich ja profiliert hat in der letzten Wahl, also immer richtig gelegen ist. Beim viel knapper 65% zu 35%, also 2-2. Und in diesen Einschätzungen hat Donald Trump massiv aufgehoben. Vor einer Woche war es auch dort 85 zu 15 gewesen, jetzt 65 zu 35. Ist das auch ein bisschen Politik von ihm? Oder ist er einfach verunsichert, der Nate Silver, Louis?
Ja, jetzt kann natürlich in der Vorwahl dort ein bisschen toschen. Oder? Er hat Trump unterschätzt und man hat schon ein bisschen das Gefühl, dass ihm vielleicht manchmal auch ein bisschen die Emotionen in den Weg kommen. Also ich glaube, es ist völlig klar, dass er für Hillary ist. Aber ich glaube, er ist nach wie vor einer der absoluten Top-Experten.
Und wie siehst du, Reini?
Ja, ich bin einverstanden, aber er muss vorsichtiger sein, weil er hat, wie gesagt, er hat sich verschätzt bei der Vorwahl, aber alle haben sich verschätzt. Und das ist dann das, was ich beunruhigend finde oder einen grossen Unsicherheitsfaktor ausmacht, weil man eben auch nicht vorausgesehen hat in den Vorwahlen, wie das rauskommen könnte. Jetzt sind alle ein bisschen vorsichtiger und sagen, wir wissen es nicht ganz genau. Es gibt eine Wahrscheinlichkeit, aber die Wahrscheinlichkeit, dass die Hillary gönnt, ist, wie gesagt, ist jetzt ein bisschen geschmolzen in den letzten zwei Wochen. Ich finde, jedes Resultat ist möglich.
Also, muss man noch schauen, was in den letzten Tagen passiert ist. Zum Beispiel am Freitag sind die letzten Zahlen zu Arbeitslosigkeit oder Leute, die an der Arbeit sind, sind gekommen. Arbeitslosigkeit ist abgegangen, ist auf 4,9%. Ist massiv tiefer im Vergleich, wo Barack Obama kam, ist nämlich auf der Hälfte. Die Löhne sind aufgegangen um 2,8%, sehr wichtig. Und man hat immer gesagt, ja, die Leute haben ja nichts davon profitiert, aber offenbar die Zahlen sind so. Und trotzdem das Gefühl bei vielen Leuten, dass sie nicht profitiert haben von dem Aufschwung, das Gefühl ist noch groß.
Das Gefühl ist da und von dem profitiert Donald Trump natürlich. Aber die wirtschaftliche Entspannung oder leichte Erholung ist natürlich gleich Rückenwind für Hillary Clinton. Das ist ganz klar.
Aber Donald Trump sagt, die Wirtschaft ist ein Desaster. Das Militär ist ein Desaster. Alles ist ein Desaster. Irgendwie kommt das an bei sehr vielen Leuten.
Ja, aber das ist seine Taktik. Er spielt à la base. Alles ist ein Desaster, wie du gesagt hast. Er muss die Situation in Amerika möglichst schlecht machen, damit viele Leute offenbar glauben sie das. Ich finde, das stimmt einfach nicht.
Fakten spielen also gar kein grosses Thema. Es sind kein grosses Thema, spielen keine grosse Rolle.
Los ist jetzt bei 5% Arbeitslosigkeit, dann natürlich nimmt er die Situation als schlecht wahr. Aber
mit denen kann ich
ja
die Wahlen,
massiv zurückgegangen.
Eben, mit denen kann ich ja die Wahlen nicht gewinnen, mit diesen 5%. Aber offenbar, eben, das Bewusstsein ist, es könnte noch schlechter werden, eben vor allem mit dem Thema Immigration, wo er ja geschürt hat, obwohl eigentlich die Immigration gerade von Mexiko eigentlich gar nicht mehr vorhanden ist. Gehen ja hinter mehr Leute zurück nach Mexiko.
Ja, das ist vor allem in der Vorwahl durch ein grosses Thema gewesen, weil er dort musste seine eigene Basis, die republikanische Basis, gewinnen, um zuerst mal Kandidat zu werden. Jetzt versucht er sich ja eher wieder ein bisschen von diesem Thema zu distanzieren. Also man hört jetzt relativ wenig auf das Mal von dieser Mauer, die er will
bauen. The wall, we built the wall and Mexico is going to pay for it, oder? Genau,
wo er dann selber in Mexiko war, ist das Mal nicht mehr so ein Thema gewesen mit dieser Mauer.
Aber trotzdem.
Aber dann fragt man sich ja auch, sind die Leute so vergesslich? Haben die das jetzt schon wieder vergessen? Das ist ja ein unglaubliches Statement, das er abgegeben hat. Die Mexikaner werden noch zahlen für die Mauer, die er will bauen. Er hat auch gesagt, Barack Obama sei ein Gründer, Mitgründer von der IS, also von diesen muslimischen Fundamentalisten im Nahen Osten. Und das scheint wie weggewischt zu sein. Das scheint
ja,
in der Diskussion.
Nicht ganz. Ich glaube nicht ganz. Also vor allem eine Gruppe hat es nicht vergessen, nämlich die Latinos in Amerika. Nach der ersten Aussagen von den Leuten, die die Stimme schon abgegeben haben, vor allem in Nevada und auch in Florida. Die Latinos gehen wählen, und zwar massiv, massiv viel mehr als noch 2012 und natürlich in der grossen Mehrheit gegen den Donald Trump für Hillary Clinton.
Genau, und die Demografie der USA ist natürlich verändern und es gibt so eine Faustregel, die sagt, dass ein republikanischer Präsidentschaftskandidat müsste etwa so 40% von den nicht weißen Wählerinnen und Wählern haben, um so ein bisschen gut im Rennen zu liegen. Und er ist dort natürlich weit davon entfernt. Und es hat andere Republikaner gegeben, zum Beispiel George W. Bush, der eben bei den Hispanics eigentlich noch relativ gut im Rennen war, ist eben die 40% irgendwie angekommen ist. Er muss nicht gewinnen, aber er muss irgendwo im Rennen bleiben. Und dort ist der Trump weiter vor ihm.
Ja, aber ist das nicht das Problem von seinem Wahlkampf? Weil er hat ja darauf basiert und mit seinen Aussagen eben gegen Mexikaner, they are rapists and they are murderers und so weiter, gegen die Schwarzen, gegen einen mexikanischen oder einen Richter mit mexikanischen Wurzeln etc. Das heisst, mit seiner Rhetorik hat er seine Leute geholt, hat aber andererseits genau die Gruppe, die auch einen Republikaner braucht, natürlich vertäubt und die kann er so nicht gewinnen. Also ist er in seine eigenen Fallen hineingegangen.
Genau so. Oder der Richard Nixon soll mal gesagt haben, man muss im Prinzip möglichst rechts raus, um die Vorwahlen zu gewinnen. Und wenn man die Vorwahlen gewonnen hat, möglichst schnell wieder in die Mitte. Und der zweite Teil, das hat Donald Trump eigentlich nicht geschafft und auch wenig versucht, bis vor kurzem in die Mitte zu gehen. Jetzt langsam hat es ein bisschen so angefangen, wo man auf dem Mal zum Beispiel Pläne gezeigt hat, was man dann würde anstatt der Obamacare bringen, so quasi ein Ersatz. Das ist jetzt völlig neu.
Ja, aber das hat man nur erst in den letzten Tagen. Und es ist, glaube ich, auch von seinem Vizepräsidenten gekommen. Und er hat einfach gesagt, ich werde Obamacare, wo glaube ich 25 Millionen Amerikaner das erste Mal krankenversichert haben, werde abschaffen. Und das hat irgendwie funktioniert ganz lange Zeit, weil viele Leute haben gesehen, dass die Prämien hochgehen. Wie bei uns hat man auch das Gefühl, die Prämien gehen immer hoch. Also man will etwas anderes, aber richtig etwas anderes hat er nicht angeboten.
Nein, überhaupt nicht. Er sagt einfach, will be repealed, also es wird abgeschafft. Wenn er das dann machen will, im Kongress ist eine andere Frage, da sagt er ja, verliert er ja kein Wort darüber. Und er sagt einfach, er bietet keine Alternativen an, keine konkrete. Er sagt einfach, die wird wieder abgeschafft. Das, ein anderes grosses Rätsel ist für mich, warum das funktioniert offenbar beim Wahlvolk.
Weil offenbar Fakten keine Rolle spielen, weil etwas anderes wichtiger ist.
Fakten,
das Temperament, Leadership etc., Persönlichkeit von diesen beiden. Das ist ja, glaube ich, fast das einzige Thema in diesem Wahlkampf. So etwas hat man gar noch nie erlebt.
Ja gut, man darf doch nicht vergessen, dass in den Umfragen rund 2/3 der Leute sagen, das Land geht in die falsche Richtung. Und ob jetzt das den Fakten entspricht oder nicht, ist einfach ihr Gefühl, ihre Wahrnehmung, sie finden, das Land geht in die falsche Richtung. Und im Zwei-Parteien-System ist es ja immer Status Quo versus Change. Also es ist immer, der eine sagt weiter so, der Macht ist, und der Herausforderer ist, sagt, wir brauchen eine Veränderung. Und oft, wenn 2/3 der Leute sagen, das Land geht in die falsche Richtung, dann ist das natürlich der Nährboden für einen Challenger wie Donald Trump. Und ich glaube, genau von dem profitiert er und darum ist er auch noch im Rennen.
Ja, aber vor allem, man müsste sagen, eben nach 8 Jahren demokratischer Macht im Weissen Haus, dann müsste eigentlich ein Wechsel gehen. Wenn er jetzt den Wechsel nicht anbringt, dann hat er als Kandidat eigentlich versagt.
Ja, dann hat er versagt, aber das sehen wir jetzt dann erst am Dienstag Nacht oder am Mittwoch am Morgen. Ich finde es immer noch ein Rätsel, warum das offenbar so viele Frauen auch für ihn stimmen. Er hat sich sehr despektierlich geäußert über Frauen. Ist ja das in Sextape zum Vorschein gekommen, wo am Anfang einen riesen Wirbel verursacht hat. Da hat er einfach unglaubliche Sachen gesagt über Frauen und wie man mit Frauen kann oder wie er mit Frauen umgeht. Und trotzdem gibt es offenbar ein bedeutender Anteil von der weiblichen Wähler, die ihn trotzdem wählen.
Ja, der Anteil von Frauen, die für ihn sind, also der Vorsprung von der Hillary gegenüber Donald Trump bei den Frauen war am Anfang riesig, ist jetzt wieder zurückgegangen, weil offenbar auch ein anderes Element jetzt reinkommt. Und zwar nennt man das «Republicans are coming home». Also wenn man Republikaner ist oder aus einer republikanischen Familie ist, ist vielleicht das Element dann noch wichtiger als eben das vom Gender, von den Frauen, die eine Frau unterstützen wollen.
Ja, es gibt natürlich da verschiedene Faktoren, aber man darf nicht vergessen, es ist doch schon etwas hängen geblieben. Also der Donald Trump ist der unbeliebteste Präsidentschaftskandidat aller Zeiten.
Knapp vor.
Der Hillary Clinton. Und es hat sich noch angeglichen in den letzten 2 Wochen, aber man hat ja ab und zu von dem Teflon-Trump geredet und das stimmt natürlich nicht. Also das ist schon hängen geblieben, aber schlussendlich muss man ja auswählen zwischen den beiden Optionen.
Das heisst eben der News-Cycle, wie das in Amerika heisst. Immer wenn etwas Neues kommt, dann ist das ganz gross und dann kommt der nächste News-Cycle und dann ist das schon wieder vergessen oder halb vergessen. Eben die Access Hollywood Sex Tapes sind ja während etwa 2 Wochen sind die total im Vordergrund gewesen. Da hat man nur über den Trump geredet, also er hat nur noch eine Chance gehabt, das zu kehren, dass man nicht mehr über ihn redet, sondern eben über Hillary Clinton. Und dann ist etwas passiert, nämlich das FBI.
Genau, ich würde sagen, das ist der ganz wichtige Faktor gewesen. Die Umfrage hat sich schon vorher wieder so ein bisschen angeglichen und das war schon zu erwarten gewesen, oder? Im Hinblick auf die Wahl, ich glaube, bei der Präsidentschaftswahl sind sich die Leute auch gewöhnt, dass man immer ein paar Mal die Kandidaten anschaut und dass es irgendwie gegen das Ende wieder knapper wird. Also es ist eigentlich schon vor dem FBI wieder knapper geworden, aber die Ankündigung vom Comey, dass man die E-Mail-Affäre nochmal auftut, das hat natürlich genau, wie du sagst, schlagartig den Fokus auf sie gelegt und damit Dynamik, sage ich jetzt mal, vom Rennen verändert.
Also muss ich noch sagen, es hat eine Untersuchung gegeben in Sachen E-Mails, die sie auf ihrem privaten Server gehabt hat. Im Juli ist die eigentlich eingestellt worden, wo dann der Comey, der Chef vom FBI, vor die Medien gegangen ist und gesagt hat, extreme carelessness, sie sei also absolut unsorgfältig vorgegangen, aber no criminal intent, es hat keine kriminellen Hintergründe gegeben und hat das eingestellt gehabt. Dann, vor eben gut einer Woche oder jetzt anderthalb Wochen, ist er gekommen und gesagt, es sind neue Sachen auftaucht und das mitten im Wahlkampf.
Also es gibt verhältnismäßig rationale Gründe, warum er das gesagt hat, auch wenn das jetzt sehr umstritten ist.
Du verteidigst den Herr Comey. Ich bin froh, dass wir ihn haben.
Ich tue ihn nicht verteidigen, ich tue seine Argumentation oder seinen Standpunkt versuche zu begreifen. Wenn er es nämlich nicht gesagt hat, dass jetzt eine neue Untersuchung lanciert worden wäre und der Trump hat verloren, dann wäre er also unglaublich attackiert worden. Er hat gesagt, er hätte etwas gehabt, wo gegen Hillary gesprochen hat und er hat es extra zurückgehalten. Also hat er Hillary unterstützt. Was ich nicht begreife, er misst nicht mit gleichen Ellen, weil man weiss, dass das FBI auch untersucht Beziehungen vom Trump oder von Mitarbeitern von Trump zum Putin, respektive zu Russland, die werden auch untersucht und von denen hat er nichts verlauten lassen. Also wird da mit zweierlei Maßstäben gemessen.
Und noch ein weiteres Element in diesem Zusammenhang. Es haben ja, glaube ich, 17 amerikanische Geheimdienste, die haben gesagt, die Russen sind hinter dem Hacking von den Demokraten. Es wäre ja dann auch gehackt gegen Hillary und gegen die Demokratische Partei. Und der Comey hat gesagt, wir tun uns dieser Meinung nicht an. Anschliessen, wir greifen nicht in den Wahlkampf eingreifen. Und hat es aber im anderen Fall gemacht. Wie siehst du es, Louis?
Ja, er hat sicher eine sehr wichtige Rolle gespielt in diesem Wahlkampf, ob gewollt oder nicht gewollt. Aber bei diesen E-Mails muss ich auch sagen, es ist jetzt wieder ein Thema geworden, aber eigentlich ist jetzt ja nicht wirklich etwas dramatisch Neues rausgekommen.
Es ist also überhaupt nicht.
Irgendwie nichts. Ja, eben Chelsea sind verwöhnte Göhren. Wahrscheinlich ist sie das, könnte man jetzt noch vorstellen. Aber es ist eigentlich nichts rausgekommen, was wirklich Fleisch am Knochen hat. Und darum, glaube ich, hat es Hillary auch geschafft, jetzt das ein bisschen wieder zu stabilisieren. Jetzt, wie wir da in den Endspurt reingehen, wo ja gekämpft wird bis zum letzten Moment. Das ist nicht wie bei hierzulande. Da wird also Vollgas geben. Ich habe den Eindruck, sie hat das wieder ein bisschen stabilisieren können, weil eben irgendwie eigentlich ja nichts wirklich, bis jetzt zumindest, Neues rausgekommen ist in diesen E-Mails.
Aber trotzdem. Also, dass es so knapp ist, ist wirklich kein Novum. Ich habe in letzter Zeit mal ein bisschen die Resultate angeschaut in den letzten Wahlkämpfen. Zum Beispiel 1968, da sind wir noch ganz jung gewesen.
Ja, Roger, Humphrey gegen Nixon.
Das aber interessiert. Humphrey gegen Nixon. Der Nixon hat jeder hat über 30 Millionen Stimmen gehabt. Der Nixon hat nur 500'000 Stimmen mehr gehabt als der Humphrey. Und von dem redet niemand mehr, dass das so urknapp war, sondern damals
und ist der Kennedy Nixon gegen Nixon, Nixon noch knapper und so
noch
weiter.
Al Gore gegen George Bush.
Genau. Aber jetzt trotzdem bleiben wir noch mal beim Comey. Weil du hast ein bisschen Verteidiger, der eine. Du bist ja lange in Washington gewesen und hast auch die FBI wahrscheinlich Typen hier und da mal getroffen in einer Bar in Georgetown, wo sie rumgehängt sind. Aber jetzt ist ja dann der Barack Obama rausgekommen, nachdem er sich am Anfang zurückgehalten hat, er gesagt, wir tun nicht irgendwelche Gerüchte verbreiten, sondern müssen Fakten bringen. Und damit war das eine scharfe Kritik gewesen am Comey, der nur gesagt hat, ja, wir haben etwas gefunden, also es könnte irgendwie einen Zusammenhang haben, mehr wissen wir nicht, oder? Das ist ja schon außergewöhnlich.
Ja, man hat halt immer so ein bisschen gehört, dass innerhalb des FBI Kritik am Comey gekommen ist. Oder? Man hat das Gefühl gehabt, er hätte Hillary beschützen. Und ich glaube schon, dass er sich von dem Vorwurf lösen und darum, dass er jetzt gemacht hat. Was der Barack Obama macht, das ist natürlich Wahlkampf. Also er hat das ganz klar, glaube ich, zu verstehen gegeben, dass ihm das ein grosses Anliegen ist, dass Hillary Clinton seine Nachfolgerin wird. Und er hat sich wirklich mit aller Kraft jetzt für sie eingesetzt.
Klar. Und er ist unterwegs, unter Wochen unterwegs, oder?
Also, genau.
Also er ist ja jetzt, glaube ich, heute wieder in Florida und dann geht er nach North Carolina und sogar nach Michigan geht er, also was ja sehr überraschend
ist. Und ebenso wichtig ist, dass Michelle Obama, seine Frau, sich sehr dezidiert und mit Werfe und mit auch grossem Erfolg für Hillary Clinton einsetzt. Sie wird jetzt ja eine Art, es gibt viele Leute, die sagen, es wäre besser, sie wäre Kandidatin statt Hillary. Sie ist jung, sie ist attraktiv, sie hat keine Leichen im Keller wie eventuell Hillary. Das
kann ja noch
hat einen grösseren Einfluss.
Ja, es ist natürlich noch wichtig, oder, weil der Wechselwähler, der schaut ja nicht unbedingt CNN und Fox News, sondern der schaut Nachrichten in seinem Bund. Bundesstaat. Oder? Und das werden im Prinzip die Kandidaten und auch die Proxy-Candidates im Prinzip beeinflussen, die Medienberichterstattung in diesen Swing States, in diesen Medienmärkten, die eben entscheidend sind. Und darum hat Hillary dann natürlich eine wichtige Unterstützung, weil das ist oder Joe Biden, sogar der Al Gore ist unterwegs für sich. Ich glaube, das ist auch noch ein wichtiges Zeichen, gerade zum Beispiel in Florida. Der Bernie Sanders ist unterwegs für sie. Und da kann sie natürlich viel mehr von den Medienmärkten abdecken, jetzt in diesem Schlussspurt, als der Donald Trump, der eigentlich außer seinem Vizepräsident eigentlich allein kämpft.
Es ist interessant, wer da unterwegs ist. Also wirklich, der Donald Trump hat also eigentlich niemand und alle anderen sind bei der Hillary, also eben, wir haben die beiden wichtigsten genannt, der Joe Biden, also einerseits dann der Präsident, Barack Obama, dann Michelle, aber auch J-Lo oder Beyoncé, die waren. Sind. Und jetzt habe ich heute etwas Interessantes gelesen, weil Ohio ist so ein Wackelstaat, wo Hillary eigentlich nicht gut unterwegs ist. Man hat eher das Gefühl, sie verliert. Und Ohio war immer der Staat, der zeigt, so wie Ohio wählt, wählt Nation. Und wen bringt sie jetzt zu ihrer Veranstaltung? Hast du einen Tipp, Louis?
Nein, you tell me.
Und du?
Nein,
LeBron Ahnung. James, sagt euch das etwas? Nein, sagt euch natürlich
nein,
nicht.
Sagt nicht.
Das ist der grosse Star im Baseball von den Cleveland Indians, wo ja diese Woche gerade die World Series verloren haben. Und man hat gesagt, wenn der LeBron James kommt mit ihr, dann kann sie Ohio gewinnen. Also man merkt, das ist also halber Wahlkampf und halber Showbusiness, oder?
Ja gut, jeder Wahlkampf ist auch Showbusiness. Das ist schon lange so in Amerika. Man weiss, dass der Wahlkampf eigentlich, wir sehen ab und zu im Fernsehen Veranstaltungen, wenn es auftritt, aber der ganze Wahlkampf findet im Fernsehen statt. Und ich erinnere mich, ich bin 1988 im Wahlkampf gsi. Das ist der alte Bush gsi gegen den Dukakis. Und es war unmöglich gewesen, für einen ausländischen Journalist an die heranzukommen. Sondern man hätte vielleicht einmal können im gleichen Flugzeug umeinander fahren mit denen. Aber das war dann schon das Nächste, gewesen, wo wir an die Kandidaten herankommen. Alles konzentriert sich, dass die Veranstaltungen und dass die Statements und was im Fernsehen läuft, das zählt. Alles andere ist Staffagen und Kulissen.
Ja, aber es ist neben viel Show und auch sehr viel Strategie dahinter. Und ich glaube, jetzt gerade mit den Musikern, die sie noch ins Feld führt, da geht es natürlich darum, einerseits die Wahlbeteiligung von den Jungen aufzutun und auch von den schwarzen Wählern. Weil, oder man muss sagen, wie bei uns eigentlich, es geht ja nur knapp die Hälfte wählen und wie sich die Hälfte die soziodemografisch zusammensetzt, das wird echt die Wahl entscheiden. Die Unentschlossenen spielen keine grosse Rolle mehr jetzt in diesem Zeitpunkt, sondern es geht darum, soziodemografisch die Schwarzen zum Beispiel, ja, wenn dort vielleicht nur 2, 3, 4, 5% weniger gehen wählen als beim Barack Obama, dann wird es kritisch für Hillary. Und genau das versucht sie zu pushen mit diesen Auftritten.
Get out the vote ist da irgendwie ein Kernwort. Man muss die Leute anbringen, muss sie ankarren, man muss sie aus den Spitälern anbringen, man muss sie aus den Altersheimen anbringen und so. Und das heisst, Demokraten sagen da viel, viel besser organisiert als die Republikaner. Und das könnte also zeigen, dass die Umfragen vielleicht doch nicht so richtig sind, dass Hillary vielleicht doch einen grösseren Vorsprung hat. Was meinen ihr? Stimmt das oder stimmt das nicht?
Ja, es ist auf der Kippe. Es kann so oder so sich auswirken. Es kann auch sein, dass Trump-Wähler genauso motiviert sind wie Hillary-Wähler und dass die sich auch anstrengen. Man liest vielleicht weniger davon. Es ist sicher, beim Trump ist alles ein bisschen chaotischer organisiert, aber es könnte sein, dass auch bei ihm so ein Netzwerk gibt, wo in die Altersheim gehen und in die Spitäler und von Haus zu Haus und um die Leute aufzufordern, sie sollen wählen.
Immer wieder anrufen, immer wieder vorbeigehen. Also das ist ja mehrfach. Die Leute werden also richtig ein bisschen nicht terrorisiert, aber wirklich fast ein bisschen gezwungen, dann abzustimmen.
Ja, oder? Es ist eigentlich noch ein austariertes Zusammenspiel, sage ich jetzt mal. Von einerseits natürlich Big Data. Also man hat bis zu 30 Informationen über einen Wähler.
Was?
Bis zu 30, ja. Jetzt kann man sich überlegen. Alter, ja, der Barack Obama hat eine Datenbank mit bis zu 30 Informationen über seine Wähler. Das kann man überlegen. Das Alter, das Geschlecht, der Name, der Beruf, sind wir irgendwie mal bei 5, 6. Was wissen die sonst noch alles über den individuellen Wähler? Und entsprechend spricht man die an. Also entsprechend sind die E-Mails, sind die Anrufe, entsprechend ist auch die Person, die anruft. Also das ist ein Zusammenspiel von einerseits Big Data, Social Media und andererseits Klinken putzen. Also geht man physisch von Tür zu Tür, da gehen geschulte Leute, Zehntausende, wie es physisch von Tür zu Tür und fahren die Leute an die Urne und melden dann als Headquarters, der und der hat gewählt, wer ist der Nächste auf der Liste?
Aber ich frage mich, hat das nicht manchmal auch eine kontraproduktive Wirkung? Wenn er, das kommt einem ein bisschen vor, wie wenn man einen Werbeanruf bekommt per Telefon am Abend, wenn man das Nachtessen oder am Fernsehen hocken will, und mit der Zeit geht einem das auch auf den Wecker. Es könnte auch
sein. Ich habe das noch nie gehört. Ich habe nur gehört, dass Hillary die genau gleiche Organisation hat, wo der Barack Obama hat, die gleichen Leute übernommen hat, die sehr professionell sind, die zweimal die Wahlen gewonnen haben. Und die Frage ist ja immer, einer, der noch gestellt wird, gibt es dann versteckte Trump-Wähler. Sättige, die in Umfragen nicht sagen, sie sagen für den Trump, aber wenn es darauf ankommt, gehen sie dann. Also in den Vorwahlen war es nicht so gewesen. Also die Umfragen zum Thema Trump und dann die Resultate sind gleich gewesen. Aber das wäre so die letzte, was soll ich sagen, Geheimwaffe von Donald Trump, dass Leute jetzt rauskommen, die sich bis jetzt nicht getraut haben, aber wenn sie dann in der Kabine sind und der Vorhang zugezogen ist und sie dort müssen irgendwie den Hebel runter oder drücken und so, dass sie dann gleich für den Donald Trump stimmen.
Kann ich mir irgendwie nicht so vorstellen. Die Umfragen bei den Vorwahlen sind, wenn eher zu positiv gewesen für den Trump, sicher nicht zu negativ, gerade zum Beispiel am Anfang in Iowa. Und mir kommen jetzt die Trump-Unterstützer ehrlich gesagt nicht so wahnsinnig still vor. Also wenn ich die Rallies sehe, so zurückhaltend und still und scheu, kommen mir die nicht vor. Wenn schon, habe ich das Gefühl, gäbe es vielleicht einen Late Swing, oder? Dass vielleicht am Schluss die Leute finden, let's go for the change. Oder das wäre irgendwie amerikanisch, das könnte ich mir irgendwie vorstellen. Weil eben, ich meine, Demokraten wollen jetzt zum dritten Mal eigentlich das Weisse Haus, das wäre der Third Term, und man hat schon ein bisschen das Gefühl, von gewissen Abnützungserscheinungen. Also ein bisschen, es ist ein bisschen ein Murks, oder? Und gewisse Abnützungserscheinungen. Und wenn schon, könnte ich mir eher vorstellen, dass Leute sagen, let's go for the change.
Aber das könnte auch umgekehrt funktionieren. Ich habe heute Morgen Kolumnen gelesen von Maureen Dowd in der New York Times.
Keine Trump-Freundin oder eine ehemalige Trump-Freundin, ja, nicht das Gegenteil.
Genau. Und die ist aber auch gar nicht für den... Es ist nicht für den Trump, aber sie ist sehr kritisch gegenüber den Clintons. Sie schreibt immer von den Clintons, da meint sie den Bill, ihrem Mann, gerade damit. Und die hat gesagt, am Schluss von ihrer Kolumne, die immer interessant ist zum Lesen, der Unterschied ist, beim Trump wissen wir nicht, wer er eigentlich ist und was man von ihm kann erwarten kann, ist gewissermaßen ein unbeschriebenes Blatt, jedenfalls in der Politik. Bei der Hillary wissen müsst, die ist schon 30 Jahre im Geschäft und die hat eine grosse, bekannte Vergangenheit. Ich habe das so, sie hat es dann nicht so genau ausgesprochen, aber ich habe es so gelesen. Also man wählt lieber den Teufel, den man kennt, als den, den man nicht kennt.
Also Michael Moore hat es anders beschrieben, hat den Donald Trump beschrieben als «the human Molotov Cocktail» und hat das natürlich als Bedrohung von Amerika geschaut. Der Roger Köppel hat das natürlich übernommen, ohne Copyright, hat dann den Trump als menschliche Handgranate bezeichnet in seinem letzten Kommentar. Fast schon in der Hoffnung, endlich kommt einer, der das kaputte System irgendwie noch kaputt macht und dann die Revolution anbringt.
Ja, und ich glaube, das ist schon, also jetzt natürlich so nicht gesagt, aber grundsätzlich schon sein Trumpf. Dass er sagt, ich bin ein Outsider, ich komme jetzt auf Washington und die Hillary, die ist schon seit 30 Jahren da und jetzt redet nur und keine Handlung. Also das ist sicher Message vom Trump, wo eigentlich funktioniert, wo der Nährboden dafür eigentlich schon da wäre, oder? Weil, wie gesagt, die Leute zwei Drittel finden eigentlich, es geht in die falsche Richtung.
Aber das ist, mich wundert das immer, das ist doch ein absolutes Wabankspiel. Man weiss überhaupt nicht, was dann würde passieren, wenn der Trump tatsächlich ins Weisse Haus einziehen. Und ich wundere mich immer, ich habe ein paar Jahre in Amerika gelebt, ich finde, die Amerikaner sind nicht dümmer als die Europäer im Durchschnitt, dass so viel auf das abfahren und etwas wählen, das mit so hohen Risiken und Unbekannten belastet ist.
Also, machen wir kurze musikalische Pause, reden weiter, zum Beispiel auch noch über die Rolle der Medien in dem ganzen außergewöhnlichen amerikanischen Wahlkampf.
Like I'm way out of bounds. Well, you let out one of
Bruce Springsteen, der Mann aus New Jersey, New Jersey. So sieht es aus. Wird für Hillary stimmen wie die meisten Staaten an der Ostküste. Bei mir im Studio ist der Louis Perron, er ist Politologe und der Reinhard May, ehemaliger NZZ-Korrespondent in den Vereinigten Staaten. Also reden wir über die Medien. Die Rolle der Medien, die haben ja den Donald Trump gezeigt, seit 15 Monaten, seit er kam, eigentlich rund um die Tour. Und gestern hat der Al Hunt, das ist ein Mitarbeiter von Bloomberg, gesagt, der Media are always suckers for a great story. Weil er war einfach einer, der hohe Einschaltquoten gebracht hat, immer gute Sprüche gebracht hat, immer provokativ ist und davon profitiert hat.
Das ist zweifellos so. Ja, es gibt ja das Bon, wo man sagt, Medien stürzen sich auf Blut, Konflikt und Misswahlen. Und der Donald Trump hat natürlich genau das geliefert. Aber es ist auch nicht ganz ohne Spuren geblieben. Also, es hat sehr gut funktioniert.
Hat er davon profitiert, mehr oder mehr darunter
gelitten? Er profitiert, aber ich bin dagegen, dass man sagt, die Medien haben versagt. Das steht ja zum Teil auch in der Presse, in der amerikanischen Presse, von seriösen Kommentatoren, und sagen, die haben einen Fehler gemacht, die haben viel zu viel über den Trump berichtet. Und ich bin mit dem Vorwurf nicht einverstanden. Ich finde, die Medien bringen das, was die Leute interessiert. Man hat einfach, der Trump ist für viele ein Unbekannter gewesen. Das heisst, man hat ihn kennt als Showstar und als Immobilienmogul, aber nicht als Politiker. Dann hat er noch so überraschend viel Erfolg gehabt bei den Primaries. Und man hat dann einfach weh wollen wissen. Und das bedient Medien. Und wenn ich die seriösen Medien anschaue, New York Times oder Washington Post oder Los Angeles Times oder das Wall Street Journal, die haben eben auch Negatives über ihn gebracht, sehr viel sogar.
Aber auch über Hillary. Und Donald Trump hat ja unbedingt immer wieder wollen, Medienvertreter verunglimpfen. Und er hat gesagt, schau mal, die hinten, da die Leute, die da hinten stehen, das sind die Leute, die die Schlimmsten sind und die lügen und etc. Und seine Leute damit aufgeheisst und eigentlich den Enthusiasmus gefördert für sich selber und den Hass auf die Medien irgendwie angeheizt. Und ich glaube, das könnte langfristige Folgen haben für Amerika.
Ja, das ist sicher, hat ein gewisses Klima kreiert. Und er hat natürlich mit dem bei seiner Basis ist er damit sehr gut angekommen. Er hat die Vorwahlen gewonnen mit 13 Millionen Stimmen. Also, und das ist natürlich im Prinzip, wenn man das gesamte Elektorat anschaut, ja, eine kleine Minderheit. Jetzt sind ja mehr als 200 Millionen Leute stimmberechtigt. Und er hat es wie ein bisschen verpasst jetzt. Er macht im Prinzip immer noch einen Wahlkampf für die 13 Millionen und hat es irgendwie ein bisschen verpasst, Wechselwähler anzusprechen, wo er vielleicht gar nicht mehr so polarisieren müsste. Er bräuchte eigentlich eher mehr Disziplin,
aber bei seinen Leuten hat er mehr Enthusiasmus heute als Hillary. Hillary, die im Fach keinen Enthusiasmus.
Genau, also er hat eine Basis, die total enthusiastisch ist. Sie hat dafür bessere Logistik, Daten, Infrastruktur, also eben die Maschinerie, get out the vote Maschinerie. Und ja, es ist jetzt noch spannend, was wird gewinnen? Wird Momentum oder Logistik gewinnen?
Aber wenn man die Medien auch noch kritisiert, ich will das noch, was ich vorhin gesagt habe, noch ergänzen. Es gibt die ganz grossen Zeitungen, die sind mehrheitlich sind die eher liberal, linksliberal, haben aber auch in einem gewissen Sinn, geben sie sich Mühe um Ausgewogenheit. Sie bringen auch negative Geschichten über Hillary und sogar ab und zu etwas Positives über den Trump. Aber daneben gibt es noch die Hate Industry, wie man das sagt in Amerika. Das sind die Radio-Talkers, die sind rechtsreaktionär. Rush Limbaugh, man muss dem mal zuhören, wenn man in Amerika im Auto hockt und eine längere Fahrt und dem zuhören. Das ist unfassbar, was da erzählt wird an Verschwörungstheorien. Da gibt es damals, als ich da war, hat man gesagt, es gäbe Black Helicopters, die über Amerika fliegen und patrouillieren und die denken dann demnächst mal Amerika angreifen und das sagen alles Helikopter von der UNO. Und es gibt auch ein paar Leute, die das Brühwarm schlucken und finden, ja, der hat recht, der sagt endlich mal, was Sache ist. Und solche Talk-Radio-Shows, die leben übrigens sehr gut von dem, weil sie offenbar eine hohe Einschaltquote haben, gibt es eine ganze Reihe und die grosse Mehrheit sind rechtskonservativ.
Gut, also jetzt haben wir also eine Situation, wo Donald Trump sagt, eigentlich, wir sind auf der Siegerstraße, wir werden gewinnen. Und wenn wir nicht gewinnen, dann ist beschissen worden. Und das tut natürlich das Klima vergiften über die Wahl raus, weil die Leute, die dann das Gefühl haben, wir sind beschissen worden, die werden das wahrscheinlich, oder einen Teil davon, nicht irgendwie passiv akzeptieren, sondern dann ist unsicher. Was passiert am Mittwochmorgen, am Mittwochnachmittag, wenn es heissen würde, die Hillary hat gewonnen? Muss man da befürchten, es gibt Leute, die das befürchten, dass dann irgendwie Unruhe ausbrechen an gewissen Orten?
Ja, dann steht uns ein langer, mühsamer Rechtsstreit bevor, wie wir sie aus dem Jahr 2000 kennen, wo Al Gore gegen George Bush, wo das dann schlussendlich...
Aber nur, wenn die Wahlen knapp wären. Also wenn es nicht knapp ist. Der Rechtsstreit. Aber die Leute, die einfach das Gefühl haben, wir sind beschissen worden, wir sind immer schon beschissen worden vom System, und er sagt ja, the system is rigged, the election is rigged, alles ist beschissen, dass die dann zum Teil Gewalt anwenden oder solche Sachen.
Das würde ich nicht völlig ausschliessen, jedenfalls an einzelnen Punkt vielleicht, aber ich denke, die Amerikaner in der Mehrheit, grossen Mehrheit werden das akzeptieren, aber ich traue ihm Trump absolut zu, dass er, wenn er verliert, dann sagt er, the system is rigged, das heisst, es ist zinkt für das Establishment, für die Hillary, und dass das dann in den Hate-Mediums und vielleicht in ein paar anderen Zeitungen, vielleicht auch im Fox News, dass das dann die Story noch weiter verfolgt wird, aber ich glaube nicht, dass es dann einen grossen Volksaufstand gibt, ernsthaft, das kann der ein oder andere Zwischenfall geben, eher gefährlich wird es oder hat eine gewisse Wirkung, wenn jemand sich an Gericht wendet und sagt, das und das, die Abstimmung ist falsch gelaufen, in diesem und diesem Wahllokal ist beschissen worden, dann muss man dem nachgehen und das gibt dann eine Verzögerung, bis das Resultat endgültig feststeht.
Aber man muss doch sagen, es ist schon total unamerikanisch. Oder ich bin ab und zu in Entwicklungsländern unterwegs und dort ist das, hat noch keiner je eine Wahl verloren. Jeder ist immer beschissen worden. Aber in den USA, also das ist ganz, ganz tief verwurzelt in der Kultur, dass der Verlierer muss anstehen und sagen, ich habe dem Gewinner oder der Gewinnerin gratuliert, ich gehe das ein und jetzt müssen wir uns wieder irgendwie zusammenfinden als eins Amerika. Und das hat Amerika ja auch immer eigentlich geschafft. Es hat in der Vergangenheit immer wieder mal sehr bittere Wahlkämpfe gegeben, im Jahr 2000 oder 1988, die du erwähnt hast. Aber das gehört schon extrem zu der amerikanischen Kultur. Und dass er das gesagt hat, das ist also irgendwie ein totales Novum. Oder?
Also ich habe das auch so erlebt. Er hat gesagt, dass mal, wo der George Bush kam, also ich bin dagegen gewesen, dass er Kandidat geworden ist, hat mir einer gesagt, ich bin dagegen gewesen, als er gewählt wurde. But now he's my president. Das war so ein bisschen die Haltung immer. Und jetzt merkt man, dass das aber auch die politische Welt über den Schwappen schon nach der Wahl von Barack Obama hat der Mitch McConnell, damaliger Chef von der Republik, im Senat, auch heute noch, hat gesagt, unser wichtigstes Ziel in den nächsten 4 Jahren, es darf keine zweite Amtszeit geben von Barack Obama. Also rein destruktiv, das hat dann nicht funktioniert. Und das Gleiche muss man doch auch jetzt erwarten, oder vielleicht sogar noch extremer, mit Philipp Busten, sogar vielleicht das Impeachment, also Amtsenthebungsverfahren und so weiter, dass das kommt, dass Amerika, wo schon blockiert war in den letzten Jahren, durch die Situation im Kongress noch viel mehr blockiert sein wird und dass alles noch viel schlimmer kommt.
Ja. Kommt eben darauf an, wie das Resultat, das Wahlergebnis bei den Kongresswahlen rauskommt. Und das weiss man jetzt überhaupt noch nicht. Ob wieder beide Kammern vom amerikanischen Kongress wieder von den Republikanern majorisiert sind. Das heisst, dass sie dort eine Mehrheit haben. Wenn das so ist und Hillary gewählt wird, dann hat sie ein sehr schweres Leben. Genauso, also, um zu regieren. Genauso wie ihre Vorgänger, der Barack Obama, jetzt 4 Jahre hat müssen kutschieren mit einer Mehrheit die beiden Kammern vom Kongress. Das ist sehr schwierig, aber nicht unmöglich zu regieren.
Ja, aber zum Beispiel geht es ja auch zum Beispiel um die Wahl von einem neuen Mitglied in Supreme Court, also in obersten Gerichtshof. Das kann man auch blockieren, wenn man keine Mehrheit hat, mit Philipp Buster. Das heisst, man redet und verschiebt einfach die Entscheidung, dass das reine Destruktionspolitik ist.
Genau, und Paul Ryan hat ja schon angekündigt, dass sie wären dann bereit, Hillary Clinton eigentlich zu investigaten, starting day one, also vom ersten Tag an. Ich habe auch das Gefühl, dass die Republikaner, wenn sie jetzt verlieren, das wissen wir ja noch nicht, aber falls sie jetzt so rauskommt und Hillary gewinnt, dann müssen die Republikaner mit diesen ganzen Fox News Medien im Schlepptau dann schon auch mal ein bisschen über Bücher. Oder? Weil dann wäre es dann irgendwie die sechste Präsidentschaftswahl von den letzten sieben, wo das Popular Vote verloren haben. Also das ist einfach das total.
Also die Mehrheit von der Bevölkerung.
Genau. Ja. Also das haben sie schon mal gemacht, nach der letzten Wahl, die sie verloren haben, beim zweiten, wo der Obama das zweite Mal gewählt worden ist, hat es ein intens, das ist in Amerika weit nur bekannt, da hat es ein interne Strategiepapier gegeben, wo man gesagt hat, wir müssen unser Wählerspektrum verbreitern, wir müssen bei den Minderheiten besser ankommen.
Look what happened.
Wir müssen unsere Strategie ändern. Und das ist genau nicht passiert. Unter anderem deshalb, weil sie in den Zwischenwahlen vor zwei Jahren, wo es nur um den Kongress gegangen ist, sehr gut abgeschnitten haben. Sie haben dann beide Mehrheiten in beiden Kammern vom Kongress haben sie errungen und haben gefunden, ja, das funktioniert ja trotzdem gut, jetzt machen wir es halt bei den Wahlen auch nicht. Es gibt aber noch einen dritten Faktor, wenn ich das noch schnell... Die Republikaner sind einfach auch überrumpelt worden vom Trump. Die haben Trump ja nicht wählen, das Establishment. Die haben einen anderen Wahlkampf wählen. Und niemand hat vorausgesehen, nicht ein Prognostiker hat vorausgesehen, dass der Trump überhaupt könnte schaffen zum Kandidat.
Gut, aber am Schluss sind es dann gleich auch der Ted Cruz, den er aufs Übelste beschimpft hat, der Mario Rubio. Alle sind jetzt plötzlich auch noch für den Trump. Und irgendwie haben das Gefühl gehabt, okay, jetzt ist es dort, wir wollen das Schlimmste verhindern, dass eben die Republikaner nicht noch downballen, dass eben bei den Wahlen um Kongresssitz auch noch verlieren. Aber vielleicht noch eine andere Frage. Der Donald Trump kommt ja mit unglaublich vielen Versprechungen in den Wahlkampf hinein. Ich werde Steuern senken. Ich werde Zölle erhöhen um 35%. Ich werde alle Handelsverträge sofort an Day One werde ich auflösen. Hat er überhaupt die Macht?
Nein, natürlich nicht. Und ich glaube, das merkt langsam auch der eine oder andere. Also wenn man fragt in den Umfragen, wer macht den besten Job, zum Beispiel beim Thema Wirtschaft, dann ist der Donald Trump gerade mal 5-7% vor der Hillary. Und das zeigt ja eigentlich das Versäumnis von dieser Kampagne.
Also nein, aber das hat er als Präsident. Ich frage jetzt einfach, hat er die Macht, Zölle um 35% aufzutun als Präsident? Oder die Steuern zu senken um 30%? Hat er das?
Der braucht er immer auch eine Zustimmung im Kongress. Wenn er allerdings beide republikanisch beherrscht wäre, dann hat er eine Chance, das durchzubringen. Aber natürlich nicht von einem Tag auf den anderen, sondern das sind lange Prozedere. Und ich zweifle, ob dann wirklich alle Republikaner würden auf seiner Seite stehen. Aber was er verspricht, ist das Blaue vom Himmel oben aber erzählt.
Und die Wirtschaft, wo man das Gefühl hat, die wäre jetzt hinter einem Republikaner, wie reagiert die? Börse geht ab. 9 Tage hintereinander, der Dow Jones geht ab, in Asien geht Börsen ab, bei uns geht Börsen ab. Und man hat also eine Befürchtung, wenn er gewinnen am Mittwochmorgen, wenn man da wieder steht und er hat gewonnen, dass es dann einen richtigen Börsencrash gibt. Das ist eigentlich die Einstellung von der Wirtschaft gegenüber Donald Trump.
Ja, das ist natürlich die Unsicherheit. Ich glaube, wenn die Börse etwas nicht gern hat, dann ist es Unsicherheit. Was passiert erstens mal mit dem Resultat und was würde dann passieren, wenn er an die Macht kommt? Aber nochmal, oder, dass er im Prinzip bei diesem Wirtschaftsthema nicht klar vorne liegt, zeigt schon ein bisschen auch, dass eben zu wenig Fleisch im Knochen ist. Weil das ist ja eigentlich das Kernstück von seiner Botschaft. Dass er, ich bin sein Geschäftserfolg als Geschäftsmann, dass er das wird für die ganze
USA machen. Wo man nicht weiss, wie gross der ist, weil immer neue Daten kommen raus. Ja. Dass er eben sehr erfolglos ist in vielen Bereichen
genau,
wirtschaftlich.
Man weiss nicht so genau, wie gross er ist und wie er das dann genau würde machen. Also er sagt eben, er würde bessere Verträge aushandeln. Schön, vielleicht würde das sogar, aber es hätte dort noch mehr Fleisch am Knochen gebraucht, kommunikativ.
Wir haben jetzt eine Bombe nach der anderen gehabt, also Informationsbombe nach der anderen. Oktober Surprises ohne Ende, November Surprises. Ist noch mal denkbar, dass jetzt, zwei Tage vor der Wahl, noch irgendetwas Grosses könnte kommen, wo da noch eine Veränderung anbringen könnte?
In einem amerikanischen Wahlkampf ist nie etwas ausgeschlossen. Weil ich ja auch schon deshalb will, dass niemand könnte verhindern, wenn einer mit einer Wahnsinnsnachricht kommt, wo gewisse Wähler würden für plausibel halten. Aber ich denke, jetzt ist der der Zeitpunkt noch frisch zu kurz, um so etwas noch richtig zu lancieren.
Aber andererseits muss man ja sagen, was sich noch verändert hat, ist, dass viele Leute in verschiedenen Staaten sind schon wählen gegangen. Es sind, wie viel, glaube ich, schon 60 Millionen?
60 oder? Millionen,
ja. Also unglaublich viel. Und in gewissen Staaten ist eben 60-70%, in Florida beispielsweise oder Nevada, 60-70% sind schon wählen gegangen. Und die erste Angabe, die man hat, man weiss nicht, wer für wer gestimmt hat. Man weiss nur, wie viele Republikaner, eingeschriebene Republikaner, wie viele eingeschriebene Demokraten und wie viele Unabhängige gegangen sind. Dass also jetzt auch eine Bombe vielleicht eine reduzierte Wirkung könnte haben.
Das ist ja so, ja. Und ich gehe eigentlich auch davon aus, dass Leute, die jetzt noch unentschlossen sind, also nach so einem langen Wahlkampf, Tausende von Fernsehspots, 3 Debatten und 2 Parteitage, wer jetzt noch unentschlossen ist, der wird wahrscheinlich unentschlossen bleiben und wahrscheinlich gar nicht wählen. Also jetzt geht es wirklich um die Schlussmobilisierung, wo sich natürlich durch das Early Voting, das du ansprichst, schon verändert hat. Weil man kann jetzt ja viel besser tracken, wer wo schon gestimmt hat oder nicht. Und die Wahlkampfauftritte, wo die Hillary und der Trump und alle Partner von der Hillary machen, die sind häufig auch koordiniert mit diesen Tätigkeiten vor Ort. Das sind in der Nähe von Wahlbüros, wo man eben kann früher abstimmen kann, wo ausgerichtet sind auf gewisse Zielgruppen, wo man eben sieht in den frühen Resultaten, dass zu wenig sind, zu stimmen. Also genau das geht es jetzt noch in den letzten paar Tagen.
Aber vieles ist noch unsicher und Sachen sind unsicher, die man gar nicht irgendwie erwartet hat. Zum Beispiel geht Hillary heute oder morgen nach Michigan, der Obama auch, das ist ein Staat, wo man gesagt hat, ganz sicher, das hat die Hillary, das wird immer demokratisch sein oder fast immer demokratisch, gleich in New Hampshire. Also es hat eine gewisse Unsicherheit noch drin, die die offenbar erkennen. Andererseits die Frage, die Medien haben natürlich grosses Interesse, dass die Spannung hoch bleibt. Tun sie das jetzt noch ein bisschen anheizen, obwohl vieles darauf hindeutet, dass die Hillary am Schluss die 270 Stimmen überkommt und einiges mehr?
Ja, das ist ein Faktor. Und zwar nicht aus bösem Willen, sondern, wie ich vorher gesagt habe, die Medien bringen das, was die Leute interessiert. Und im Moment ist einfach jeder elektrisiert oder schaut nach Amerika und will wissen, gibt es etwas Neues, wie stehen die Aktien für die Kandidat und für die Kandidatin. Es ist einfach das Thema Nummer 1 im Moment. Und das wollen die Medien erfüllen und den Leuten etwas liefern. Ich glaube nicht, dass das irgendeine Verschwörung ist dahinter.
Aber einfach, dass man es noch ein bisschen anheizt, ein bisschen künstlich anheizt.
Nein, ich glaube schon, dass die Auftritte jetzt in Michigan nicht Zufall sind. Also da würde ich jetzt also einiges wetten, dass es im Clinton-Team eine interne Umfrage gibt und die interne Umfrage, die zeigt wahrscheinlich, dass ihr Vorsprung dort jetzt nicht mehr 7, 8, 10% ist, sondern vielleicht 2, 3%. Und da findet man, oh, Moment mal, da müssen wir etwas machen. Also
okay, aber das haben ja nicht die Medien veranstaltet. Nicht? Die Medien berichten einfach, was los ist in der Arena. Da ist ein Gewusel. Ein Durcheinander, es ist undurchsichtig. Man leuchtet da drin rein, so weit wie das möglich ist. Und die Neugierde von den Konsumenten, von der Leserschaft oder von den Zuhörern zu befriedigen.
Und das ist ja weltweit so. Also ich habe es selber erlebt. Ich habe jetzt mehrere Sendungen gemacht am Radio und am Fernsehen mit zum Teil sehr hohen Einschaltquoten. Überall, auch heute Sonntagszeitungen. In der Schweiz gross, sogar NZZ am Sonntag mit einem Leitartikel vom Chefredakteur, was es dort gar nicht geht, weil wir sehen, wir sind eine moderne Zeitung. Und jetzt plötzlich haben sie gemerkt, außergewöhnliche Umstände. Und in 2 Tagen wissen wir mehr, oder besser gesagt, am Mittwochmorgen. Wie nervös bist du, Louis?
Ja, schon ein bisschen nervös. Also es ist wirklich wieder knapp geworden. Und es ist klar, ich meine, eine amerikanische Präsidentschaftswahl, das ist einfach die teuerste, intensivste, grösste Schlacht. Das ist für die politische Kommunikation, was der Fußball-Weltmeisterschaft für den Fußball ist. Und entsprechend schaut die ganze Welt dort an. Und zum Teil gibt, und die Schweiz ist da wahrscheinlich eines von den Ländern, wo die eigenen Wahlen wahrscheinlich fast weniger Medienberichterstattung bekommen als die amerikanischen Präsidentschaftswahlen.
Wie nervös bist du?
Ich bin ziemlich unsicher, wie es am Schluss wirklich rauskommt. Wir sind aber nicht nur deshalb interessiert oder nervös, weil das Rennen so spannend ist, sondern weil das auch Auswirkungen hat
auf
den ganzen Planeten oder jedenfalls auf Europa und auf die Schweiz auch. Es ist, wenn der Trump Präsident wird, ich glaube, das wäre kein gutes Zeichen für Europa und kein gutes Signal. Wir müssen uns mehr Sorgen machen, wie Amerika sich entwickelt, als wenn Hillary Clinton Präsident
wird. Letztes Wort, Louis.
Ja, man sagt ab und zu so ein bisschen, ja, so viel könnten der auch nicht bewegen, so schlimm wäre das nicht. Aber, und das stimmt, man kann nicht so wahnsinnig viel bewegen als Präsident, aber man kann natürlich in sehr kurzer Zeit sehr viel kaputt machen. Und da bin ich einverstanden. Ich glaube, das wäre schon eine grosse Gefahr.
Gut, also wenn wir schauen, wie wir am Mittwochmorgen dann aufwachen, die die ganze Nacht nicht durchschauen, dann wird das wahrscheinlich Millionen und Millionen von Leuten auf der ganzen Welt machen. Ich möchte mich herzlich bedanken beim Louis Perron und beim Reinhard Meyer. Danke vielmals für Ihre Aufmerksamkeit. Jetzt geht es weiter in den News da bei Radio 1. Schönen Sonntag und viel Vergnügen.
Ist präsentiert worden von der IM43 AG. In Immobilienfragen beraten wir Sie individuell, kompetent und aus einer Hand. www.im43.ch. Das ist ein Radio 1 Podcast. Mehr Informationen auf radio1.ch.